Lob dir, Christus, König und Erlöser.
Lob dir, Christus, König und Erlöser.
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.
Lob dir, Christus, König und Erlöser.
Das heilige Evangelium steht bei Matthäus im 4. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.
Lob dir, Christus, König und Erlöser.
Lob dir, Christus, König und Erlöser.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Predigttext, den ich ausnahmsweise einmal gewählt habe für diesen Sonntag, ist der Episteltext dieses Sonntages aus dem Hebräerbrief im 4. Kapitel. Da heißt es: Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir bitten dich, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, bevor ich die vorbereitete Predigt vortrage, möchte ich Sie bitten, hören Sie zu, was mir auf dem Weg hierher im Auto eingefallen ist, eine kleine theologische Vorbemerkung. Wir sollen den Glauben weitergeben. Das kann man tun, wie Paulus und alle Theologen es tun, mit Worten und Begriffen. Wir sollen den Glauben weitergeben, das können wir tun mit Geschichten und mit Bildern. Der Begriff Menschwerdung ist anschaulicher, wenn vor unseren Augen das Bild vom Stall und der Krippe entsteht oder vor unseren Augen das Bild entsteht von der Mutter Maria mit ihrem Kind. Dem Kind, das vielleicht sogar die Wange an die Wange seiner Mutter legt. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Anschaulicher. Der Begriff Erlösung, anschaulicher im Bild Christi, unseres Erlösers am Kreuz. Die Evangelien setzen mehr auf Bilder und Geschichten und auch ihre Worte sind bildhaft, nicht wie die Worte der Pharisäer und Schriftgelehrten. Die Worte unseres Herrn Jesus Christus, das wissen wir alle, sind bildhaft gewesen. Ich bin der gute Hirte, ich bin die Tür. Ein Sämann ging aus zu säen seinen Samen. Bildhafte Worte. In der Bibel stehen die Bilder im Vordergrund, in der Theologie die Begriffe. Ja, sagst du, aber die Bibel besteht doch aus Worten. Und ich antworte, ja, sie besteht aus Worten, aber 80% aus bildhaften Worten und nicht aus Begrifflichkeiten. Die Worte lassen Bilder entstehen. Durch die Worte Jesu am Kreuz zum Beispiel werden auch Bilder aufgerufen. Da sehen wir Jesus und die 12 Bilder. Wir sehen Abraham und Jakob. Wir sehen Jesus mit der Frau am Brunnen. Die Worte lassen Bilder entstehen. Heute in der Lesung und auch im Evangelium sehen wir, wovon die Worte sprechen. Bilder und Geschichten. Das ist merkwürdig. Der Hebräerbrief will, dass wir Jesus als Priester, als Angehörigen des Klerus, ja sogar als hohen Priester sehen. Hatte Jesus sich nicht kritisch mit den Priestern und Schriftgelehrten auseinandergesetzt? War Jesus nicht von dem hohen Priester Kaiaphas an die Römer ausgeliefert worden? Hatte Jesus nicht den Betrieb im Tempel heftig kritisiert? Dennoch sagt der Hebräerbrief uns, stellt euch Jesus als hohen Priester vor. Ganz klar, in seinen Ich Bin-Worten sagt Jesus, ich bin der gute Hirte, und er sagt nicht, ich bin der hohe Priester. Jesus hat sich mehr mit der Arbeit eines Bauern oder eines Winzers oder eines Fischers beschäftigt. Darauf nimmt er oft Bezug, aber doch nicht auf den alltäglichen Betrieb des Opfers und des Betens im Tempel. Dennoch, einmal im Jahr passt das, was der hohe Priester tut, zu dem, was Jesus tut. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester in das Allerheiligste gehen und dem unsichtbaren Gott nah begegnen. Fast immer war der Vorhang vor dem Allerheiligsten geschlossen. Fast immer galt Zutritt verboten. Aber einmal im Jahr war es anders. Freier Zutritt, aber nur für einen, für den Hohenpriester. Der Hebräerbrief sagt uns, Jesus, der Sohn Gottes, ist eins mit dem Vater und öffnet nicht nur für sich, sondern auch für uns den Zugang zu Gott, nicht einmal pro Jahr, sondern ein für allemal. Als wir uns aufgemacht haben zum Gottesdienst, haben wir uns zu Jesus bekannt, indem wir ihm Zeit geben. Als wir eingetreten sind in einen Raum, der ausgerichtet ist auf den Altar, da sind wir zum Thron der Gnade getreten. Der Altar ist unser Allerheiligstes, an dem wir Gott in besonderer Weise begegnen. Die Stufen zum Altar, hier diese Stufen, viele Stufen sogar, ich vermute, das wurde gemacht, weil ihr damals diese heilsgeschichtlichen Spiele aufgeführt habt. Und da brauchtet ihr diese verschiedenen Ebenen. Ja? Meistens sind es ja nur ein, zwei Stufen. Die Stufen zum Altar markieren noch die alte Grenze. Wir sollen nicht vergessen, Jesus hat uns mit seinem Leben und Sterben diesen Zugang zum Thron der Gnade geöffnet. Wenn wir hören, kommt, denn es ist alles bereit, sind wir eingeladen, diese Grenze zu überschreiten. In der Ostkirche lautet der Ruf zur Einladung: Mit Glauben, Gottesfurcht und Liebe tretet herzu. Das Bild Jesu als hoher Priester will sagen, Jesus öffnet dir den Zugang ins Allerheiligste, den Zugang zu Gott. Dieser Zugang liegt gleichzeitig hier am Altar und in deinem Herzen. Und das sollen wir nie gegeneinander ausspielen. Das Äußere und das Innere. Bei mir zu Hause habe ich eine Ikone von Jesus, dem Hohenpriester. Er sitzt bekleidet mit prachtvollen Gewändern. Dieses Gewand hier ist nichts dagegen. Er sitzt auf einem himmlischen Thron, umgeben von den Symbolen der Evangelisten. Und er hat in seiner Hand das Buch und er segnet. Drei weitere Bilder zu diesem Bild des Hohen Priesters möchte ich uns heute vor Augen stellen. Drei heilige Bilder, Bilder, die nur für Gott sind. Drei Ikonen sollen uns helfen zu verstehen, wer Jesus für uns sein kann. In diesen besonderen Bildern, die nicht irgendwelche Illustrationen sind, sondern heilige Bilder, in diesen Bildern ist die Botschaft der Heiligen Schrift verdichtet. In diesen Bildern spricht Gott zu dir und schaut dich an. Da ist zunächst die Ikone der Mutter Maria mit dem Kind. Das haben wir vor Augen, hoffe ich. Stellt es euch vor, die Bilder Maria mit dem Kind. Jesus auf dem Arm seiner Mutter. Das Glaubensbekenntnis sagt es so: geboren von der Jungfrau Maria. Der kleine Jesus, nah bei seiner Mutter. Er hat in seinem Nimbus, bei Jesus kann man nicht von einem Heiligenschein reden, das wäre irgendwie merkwürdig, er hat in dem Licht um seinen Kopf, in diesem Nimbus, hat er die Worte, mit denen Gott sich dem Mose am brennenden Dornbusch vorgestellt hat. Ich bin, der ich bin. Ich bin der da ist. Ich bin der Seiende. Griechisch, Horon. Jesus hat das in seinem Nimbus stehen. Und ganz klar ist, dieser kleine Jesus ist nicht irgendein Kind, das später aufsteigt zur Würde des Gottessohnes. Nein, das Kind, das in der Krippe lag und auf dem Arm seiner Mutter, ist Gottes Sohn, Gott, der als Mensch geboren wird. Ihr legt dafür Zeugnis ab, indem ihr in der passenden Jahreszeit des Kirchenjahres an das Kind Jesus denkt. Das Bild von der Mutter Maria und dem Jesuskind will dir sagen, Gott ist nicht fern, er ist nicht über dem Leben, in einem unzugänglichen Jenseits. Er ist mitten im Leben. Er ist so nah, wie Mutter und Kind einander nahe sind. Er teilt unser Schicksal als Menschen von der Geburt bis zum Tod. In dem Nimbus um seinen Kopf ist auch schon das Kreuz eingezeichnet. Wenn du die Ikone der Gottesmutter mit dem Kind anschaust, wenn du sie zu Herzen nimmst, wenn du sie betrachtest, sagt Gott dir, ich bin da, ich bin nah, mitten in deinem Leben. Viele sagen, diese Ikone hilft mir zu beten, gerade dann, wenn mir Worte fehlen. Ein weiteres Bild. Jesus, der Pantokrator, der Allherrscher. Ihr kennt diese Ikone. Da sehen wir den erwachsenen Jesus, schlicht gekleidet jetzt, mit ruhigem, würdevollen Blick. Er ist der Herr, er ist der Kyrios, er ist der Allherrscher, der Pantokrator. In seiner linken Hand hat er das Buch oder die Schriftrolle. Buch oder Schriftrolle. Viele Ikonen gibt es mit Schriftrolle und es gibt viele mit Buch. Das Buch ist geöffnet oder geschlossen, mal so, mal so. Er hat auf jeden Fall in seiner linken Hand das Buch. Jesus spricht zu dir durch die Worte der Schrift und er selbst ist das Wort Gottes in Person. Und Martin Luther hat richtig gesagt, eine Tradition des Mittelalters, wenn du mit den Worten der Schrift nicht klarkommst, benutze Christus als Schlüssel zum Verständnis der Schrift. Er ist das Wort Gottes. In der Ikone des Pantokrators schaust du, was du im Glaubensbekenntnis mit den Worten aussprichst. Er sitzt zur Rechten des Vaters. In der linken Hand, hatte das Buch und die rechte Hand segnet. Was immer die Worte der Heiligen Schrift auch sprechen, ob sie von Gericht oder von Gnade sprechen, ob du beim Lesen der Schrift dich erfreust oder auch mal erschreckst. Du sollst wissen, in allem waltet der Segen Gottes. Lasst euch um Gottes Willen nicht davon abbringen, dass das Wort Gottes eine frohe Botschaft ist, eine Frohbotschaft, keine Drohbotschaft. Auch unser Erschrecken wird zum Segen sein. Lass dich davon nicht abbringen. Schau auf die segnende Hand des Erlösers. Der König des Himmels, der zur Rechten des Vaters sitzt und über alles herrscht, richtet dich auf durch sein Wort. Christus segnet dich durch sein Wort. Es ist ein Evangelium, eine gute Nachricht. Das dritte Bild, das uns entfalten soll, was Jesus für uns tut und was er uns ist, das ist die Ikone der Auferstehung. Jetzt muss ich an eure Vorstellungskraft appellieren. Ich muss daran appellieren, dass ihr es euch vorstellt, was ich euch beschreibe. Es ist zu klein, damit jeder es sehen kann. Zunächst hören wir auf das Glaubensbekenntnis. Da heißt es, gelitten, gestorben und begraben. Und jetzt könnte man ja sofort sagen, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Gelitten, gestorben, begraben, auferstanden. Aber nein, erst heißt es noch, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Kann man das nicht weglassen? Ist das nicht nur eine bildhafte Umschreibung, eine Metapher für die nüchterne Aussage, Jesus ist gestorben, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes oder der Toten, Jesus ist gestorben? Nein, denn in dem Satz hinabgestiegen in das Reich der Toten steckt eine wichtige Botschaft für dich. Fassen wir nochmal zusammen. Der hohe Priester öffnet den Zugang zu Gott. Jesus auf dem Arm seiner Mutter. In Jesus ist Gott uns nah. Der Pantokrator. Jesus herrscht und segnet durch sein Wort. Schauen wir jetzt auf die Ikone der Auferstehung. Vor einem strahlenden Lichtkreis sehen wir den Auferstandenen in weißen Kleidern über dem schwarzen Abgrund des Todes und der Hölle. Er ist hinabgestiegen in das Reich der Toten, um die Menschheit in Gestalt des Adam und der Eva an der Hand zu nehmen und vom Dunkel hinauf ins Licht zu heben. Das zeigt die Auferstehungsikone. Der strahlende Lichtkreis, dessen Mitte der weiß gekleidete Jesus ist, unter ihm der dunkle Abgrund. So wie Christus Mensch geworden ist, um uns nah zu sein in unserem Leben, so wie er gestorben ist am Kreuz, um uns nah zu sein in unserem Leiden, so steigt er herab in das Dunkel des Todes, um uns zu retten und wieder hinaufzuführen ins Licht. Paulus sagt, dass wir in der Taufe mit Christus sterben und mit ihm auferstehen. Als hoher Priester öffnet Christus uns den Zugang zu Gott. Als Auferstandener sagt er dir, ich befreie dich aus der Finsternis und dem Abgrund. Ich rette dich aus der Hölle und aus dem Tod. Fasse meine Hand und ich führe dich ins Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.